Vor einiger Zeit habe ich ein Werbevideo im Internet gesehen. Eine Firma verkauft Aufsätze für Kinderzahnbürsten. Während sich die Kinder die Zähne geputzt haben, hat der Aufsatz wie eine Art Joystick funktioniert und die Kinder konnten während des Zähneputzens auf einem Smartphone ein Spiel spielen. Durch die richtige Putzbewegung kam die Figur voran und am Ende winkte ein neues Level. Das ist nur ein Ansatz von Gamification, einem Trend, der gerade erst an Fahrt aufnimmt. Am Telefon begrüße ich nun Roman Rackwitz. Er ist Gründer des Engaging Lab, einer Gamification-Full-Service-Agentur. Er zählt zu den Urgesteinen der deutschen Gamification-Szene. Guten Tag, Herr Rackwitz.
Hallo.
Herr Rackwitz, was ist denn nun Gamification?
Ja, also es gibt einmal die offizielle Definition, die auch weltweit eigentlich immer wieder so angewandt wird. Da heißt es, Gamification ist die Anwendung von Spielmechaniken in einem nicht spielerischen Kontext. Um es aber vielleicht etwas weniger formal auszudrücken, würde ich sagen, dass Gamification die Faszination, die der Mensch im Spiel und im Hobby und im Sport, also in spielähnlichen Umgebungen empfindet, auch auf Aktivitäten transferieren möchte, in denen uns das seltener gelingt.
Wo wird denn Gamification heute schon angewendet? Gibt es vielleicht schon Bereiche, wo ich sage, da erlebe ich das schon?
Ein Beispiel haben Sie ja selbst schon genannt, eben im klassischen Konsumentenbereich, wo es darum geht, dass man das Verhalten eines Konsumenten, also das Zusammenspiel des Benutzers mit einem Produkt oder mit einem Service, verbessern will oder intensivieren will. Also das ist dann eher so dieser, ja, fällt vielleicht unter den Marketing-Aspekt oder unter User Experience sozusagen. Da hört man schon, im Marketing wird sehr stark nachgefragt, aber auch im HR mittlerweile, im Personalbereich, also unternehmensintern, in der Produktion, im Innovationsbereich, das sind alles so Abteilungen oder im Softwarebereich, IT also, die sehr stark sich das Gebiet Gamification jedenfalls anschauen, um zu sehen, was man damit machen kann.
Nun steht die Gamification ja noch relativ am Anfang. Wohin wird sie sich Ihrer Meinung nach in den nächsten Jahren entwickeln?
Ich denke, sie wird mehr Abstand nehmen von dem, als dass sie aktuell gesehen wird, leider, was leider ein totales Missverständnis ist, als zum Beispiel Punktelieferungssystem oder Ranglisten einsetzen. Also es ist, im Moment wird es ja sehr stark verglichen mit einer Art eher Belohnungssystem. Du machst was und du bekommst was. Und das ist einfach aufgrund unserer Erfahrung, auch der Forschung, überhaupt nicht der Grund, weshalb ein Mensch im Spiel Spaß empfindet oder sich so involviert fühlt in einer spielerischen Umgebung. Keiner von uns setzt sich hin und sagt, oh, ich will mal wieder das Spiel spielen, ich brauche Punkte. Ja, sondern es geht immer darum, ich will jetzt endlich dieses Spiel weiterspielen, weil ich das Problem lösen will. Punkte sind im spielerischen Umfeld nur ein Feedback-Mechanismus. In der Realität, aktuell, wird es aber immer als Belohnung eingesehen, also schon als Endziel. Und das Problem dabei ist zum Beispiel, dass die Leute nicht, also das Spiel für die Leute in der Realität bedeutet dann somit, dass es nicht mehr darum geht, die Aktivität besser auszuführen, sondern das Ziel ist, wie bekomme ich möglichst leicht und einfach und effektiv die Punkte. Und das machen sie dann und dadurch sorgen die dafür, dass die auch mal cheaten oder dass sie sagen, ist mir doch wurscht, ob die Aktivität gut ausgeführt ist, Hauptsache ich bekomme die Punkte. Also weg von diesem Punktesystem, Belohnungssystem, da wir das ja auch schon seit, wenn wir mal ehrlich sind, haben wir das seit Jahrzehnten. Seit jetzt, also meine Großeltern hatten ja schon die Stempelkarte im Tante-Emma-Laden. Ja, wenn du das und das gekauft hast, beim 5. Mal, beim 10. Mal kriegst du eins umsonst oder einen Discount. Also Belohnungen haben wir schon immer. Und genau weil die eben nicht mehr funktionieren, so gut funktionieren wie früher, also gerade im Marketingbereich, aber auch im Businessbereich, im Unternehmensbereich, intern bei Mitarbeitern, weil eben dieses klassische Incentive-System, wenn du das gut machst, bekommst du was. Oder wenn du das nicht gut machst, dann gibt es halt eine Strafe oder irgendwas nicht. Genau weil das eben nicht mehr so funktioniert, ist man ja auf der Suche nach neuen Methoden. Und oder nach neuen Möglichkeiten, neuem Wissen darüber, was jemanden wirklich motiviert und dazu antreibt, auch sehr stark sich zu konzentrieren und eben Höchstleistungen zu bringen. Leider wird eben, wie gesagt, Gamification im Moment immer sehr in diese Belohnungsschiene geschoben. Da hoffe ich mir davon, dass einfach das mit der Zeit aufhört. Also dass einfach durch Praxisbeispiele, aber auch dadurch, dass ein Markt einfach älter wird, seriöser wird, es wird mehr Forschung betrieben, es werden mehr Veröffentlichungen kommen, die werden da eben Aufklärung bieten. Also das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, dass, und das ist also eigentlich der andere, dass in unserer Kultur, gerade in Deutschland, eben auch ein bisschen mehr anerkannt wird oder gemerkt wird, dass sich Spaß oder Freude und effektives Arbeiten nicht unbedingt ausschließen. Wir haben ja ganz stark so eine Kultur mit, nur wenn einer sich quält und durcharbeitet und anstrengt und obwohl er es gerade ätzend findet, sich aber hinsetzt und was macht, das wird bei uns sehr stark anerkannt. Wow, der ist diszipliniert, der hat einen Job, aber der setzt sich durch. Wenn einer sagt, oh, mir geht das alles super leicht von der Hand und macht es voll Spaß, dann ist man ganz schnell eher so in dieser Schiene, dann arbeitet er halt nicht richtig oder hat er halt so einen easy Job. Und das ist so eine, das merken wir ganz oft, wenn wir bei Firmen sind und sozusagen in Workshops oder eben in Talks oder eben auch die wir beraten als Kunden direkt, da kriegt man ganz oft mit, dass die Leute, wenn sie vor anderen sind, also in einer Gruppe sind, selten zugeben, dass ihnen das genau Spaß macht oder dass das sehr einfach ist und da wollen sie weitermachen oder sowas. Und es wird immer sehr stark drauf eben gesetzt, wir müssen uns da durchbeißen, ist halt anstrengend und so. Aber wenn man dann alleine mit denen spricht, dann kommt das öfter hervor, dass sie sagen, wir wollen ja uns gar nicht so durchquälen oder wir müssen den Weg finden, um das eben zu vermeiden. Also diese Anerkennung, dass das Spiel mehr ist als reines Entertainment, das ist ja auch nicht von der Unterhaltungsbranche erfunden worden. Ja, das gibt seit Menschengedenken, seit es unsere Spezies gibt, spielen wir auch. Wir müssen einfach wegkommen, wirklich von diesem Gedanken, es ist nur Spielen, es ist nur Zeitverplempern, es ist nur Ablenken von wirklich harten Jobs, weil sonst können wir das Potenzial, was dahinter steckt, wenn eins dahinter steckt, ja, also es ist ja nicht alles immer Friede, Freude, Eierkuchen und alles nur ganz toll, aber wenn eins dahinter steckt, das können wir dann wahrscheinlich nicht heben, dieses Potenzial.
Trotzdem gab es wahrscheinlich seit Jahrhunderten die Trennung eben von Spiel und Freizeit, sage ich jetzt mal, auf der einen Seite und Arbeit auf der anderen Seite. Was macht das mit den Menschen, wenn sich so die Grenzen verwischen und der Mensch sich eigentlich ständig in Spielkontexten bewegt?
Es wird nie so sein, dass wir immer es hinkriegen. Es gibt immer Hoch und Tief. Ja? Wenn ich irgendwas habe, was gut ist, brauche ich im Gegensatz dazu, muss ich auch irgendwas empfinden, was schlecht ist, weil sonst merke ich ja nicht mehr, dass das andere toll ist. Also wir können auch nie immer in diesem Zustand sein, also unser Gehirn, unser Geist schafft das gar nicht, immer in diesem freudigen Zustand zu sein. Da gibt es auch körpereigene Schutzmechanismen dagegen, dass das eben gar nicht passieren kann. Also es wird, wenn es ein bisschen mehr verschwindet oder wenn die Grenzen etwas mehr verschwinden untereinander, das ist etwas, was wir eh schon haben. Also bei vielen Freelancern oder Leuten, wo man merkt, die gehen voll in ihrem Job auf. Die haben genau das gefunden, in dem die richtig, richtig gut sind. Oftmals dann Leute, die natürlich irgendwann Experten in ihrem Gebiet auch wirklich werden, die erleben das eh schon häufiger, weil die für sich eine Art eigenes Spiel entwickelt haben, weil die genau wissen, wo stehe ich gerade, wo will ich hin, was sind die Regeln, die ich machen muss, um dorthin zu kommen. Die bekommen sehr gutes Feedback irgendwann, weil sie eben eine gewisse Position haben, wo man auf sie achtet und wo man guckt, was sie machen und dementsprechend auch das Feedback gibt. Sie haben einen gewissen Status sich erarbeitet. Also die spielen eh schon ihr eigenes Spiel, wenn man es mal so nimmt. Wir haben das also regelmäßig und das sind in der Regel immer die Leute, die auch dann ihren Job beschreiben als erfüllend, zufriedenstellend. Aber wie gesagt, es kann nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Man wird auch dann administrative Aufgaben haben, die einem eher weniger gefallen. Aber man kommt regelmäßiger in diesen Zustand. Also was es für die Gesellschaft bedeutet, sind zwei Dinge. Zum einen wird die Unzufriedenheit im Alltag, die kann man dadurch etwas runterfahren, dass die Leute eben sich wieder eine größere Verbundenheit mit ihrer Tätigkeit haben. Und der zweite Punkt ist, dass eine Gesellschaft, die von kognitiven Leistungen abhängig ist, also Dienstleistungsgesellschaft, die von Innovation leben und weniger von maschinellem Output, Gesellschaften, die also mehr in diesen Zustand des Flows und dieses spielerischen Zustands kommen, die werden bessere Leistungen im kognitiven Bereich schaffen. Das heißt, ich halte das für eine Grundvoraussetzung und für einen Wettbewerbsvorteil für Gesellschaften wie zum Beispiel Deutschland, die ganz stark von Innovation und kognitiver Leistung abhängig sind.
In Ihren Texten, die ich von Ihnen gelesen habe oder auch in Videos, die ich von Ihnen gesehen habe und natürlich jetzt auch im Interview, da spricht immer ganz viel Hoffnung und Zuversicht, dass die Gamification so eine Möglichkeit ist, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Da geht es Ihnen immer viel um Freiwilligkeit und Spaß, aber eben auch um die Selbstoptimierung. Haben Sie nicht Angst davor, dass die Leute dann das Spielen um des Spielen Willens verlernen und zukünftig nur noch spielen, um zu lernen oder um sich selbst zu verbessern?
Das ist eben genau die Grenze. Also man muss natürlich aufpassen. Wir haben auch schon Firmen erlebt, die haben es übertrieben. Die haben wirklich halt sozusagen auch es fast zur Kür und zur Pflicht gemacht oder wollten es so machen, dass der Mitarbeiter immer irgendeine Art spielerisches Umfeld erlebt, um möglichst kreativ zu sein und so weiter. Da wird sich das Potenzial von so einer Umgebung wird sich dann ganz schnell verringern, weil die Leute eben, wenn die immer in so einem Umfeld sind, bringt es nichts mehr. Völlig richtig. Der Punkt ist aber, Sie meinten ja auch vorhin, und das ist völlig richtig, es wird immer unterschieden zwischen Spiel und Arbeit. Und mit Spiel meinen wir ja jetzt, haben wir im Kopf das klassische Spiel. Ja, also ich mache Sport, ist ein Spiel. Ich habe ein Hobby, ist eine spielerische Umgebung. Ich spiele ein Videospiel, ein Brettspiel, ein Kartenspiel, sind spielerische Umgebungen. Und die wird es immer geben. Und ich glaube nie, oder ich bin davon überzeugt, dass es nie gelingen wird oder sollte, es darf wahrscheinlich gar nicht gelingen, da haben Sie völlig recht, das auf eine Ebene zu stellen. Dass das eine wie das andere, Arbeit wie Spiel. Aber das ist ja genau der Punkt. Gamification baut ja keine Spiele. Wir schaffen nur Rahmenbedingungen, die ähnlich sind, um ihnen die Möglichkeit zu geben, ja, ein ähnliches Potenzial freizusetzen bei sich. Weil es aber eben nicht wirkliche Spiele sind, werden wir nie in direkter Konkurrenz damit drehen. Und den Kampf würden wir Gott sei Dank auch verlieren.
Ist die Gamification trotzdem so etwas wie zumindest ein Versprechen auf eine Utopie für Sie?
Also es wird von Agenturen, auch von der eigenen Branche, das ist dann eher, das läuft aber unter dem, okay, wie Vertriebsbereich oder Marketingbereich, wie schaffe ich eben natürlich große Erwartungen, Emotionen, um das Produkt so gut zu verkaufen. Also es wird das oft versprochen, dass das eben so eine Utopie eventuell herbeiführen kann. Wenn man sich aber jetzt mal den Menschen ansieht, also auch evolutionstechnisch und neurowissenschaftlich, was abgeht im Gehirn oder was passiert, wenn der Mensch gewisse Zustände erlebt und wenn er die zu viel erlebt. Angenommen, wir würden zu 100% erfolgreich sein und das perfekte Gamification-System herstellen, dass die Leute plötzlich nur noch in die Arbeit gehen und immer Spaß empfinden, das funktioniert nicht. Also das kann einfach, der Mensch kann nie nur in einem Zustand sein, dann würde sich das System totlaufen und man braucht und dementsprechend auch scheitern am Ende. Also es ist uns auch bemüht, dass die Kunden, die Firmen wissen, dass das kein Allheilmittel ist, ja, was jetzt noch immer funktionieren wird. Es ist vom Menschlichen her ein sich selbst regulierendes System. Und dementsprechend ist es für mich kein Versprechen an eine Utopie, auch wenn es leider, wie gesagt, oftmals von der Industrie, also von unserer eigenen Industrie, oftmals so verkauft wird.
Lassen Sie uns von der wirtschaftlichen Seiten mal in eher so eine gesellschaftspolitische Diskussion einsteigen. Seit Jahren werden ja die postdemokratischen Verhältnisse in den westlichen Industrienationen beklagt. Also dass Wahlbeteiligung abnimmt, dass immer mehr Menschen sich aus politischen Diskursen ausgeschlossen fühlen. Kann Gamification hier ein Ansatz sein, um auch da wieder Lust zu wecken am politischen Mitwirken?
Ah, das ist ein sehr interessanter Punkt. Erstmal, um das zu beantworten, ja, bin ich von überzeugt. Warum? Der Mensch an für sich ist nicht faul. Der Mensch möchte sich beteiligen. Er möchte auch merken, dass dann irgendwas besser wird. Also er möchte immer Teil von etwas Größerem sein, wenn er die Chance bekommt. Wenn Leute, die wir faul nennen würden, das ist oftmals so, dass sie einfach in gewissen Rahmenbedingungen unterwegs sind, in einem gewissen Kontext ist, wo sie für sich vielleicht keine Chance sehen und kein Trigger da ist, der ihnen auch hilft, etwas anzufangen. Also von daher gibt es schon eine, sagen wir mal, intrinsische Motivation des Menschen, sich an Dingen zu beteiligen und gerade an Dingen, die größer sind als er selbst. Damit würde die Politik und die Möglichkeit eben nicht nur sein eigenes Leben ein bisschen zu bestimmen, sondern eben auch auf einer anderen Ebene mitzumachen, beteiligt zu sein, die würde da eine super Plattform geben. Der Punkt ist, wenn wir uns mal angucken, warum Spiele erfolgreich sind, ist vielleicht ein gutes Beispiel. Es gibt 5 Hauptrahmenbedingungen. Nach unserer Meinung, unserer Erfahrung, die ein spielerisches Umfeld benötigt, um erfolgreich sein zu können. Und wir haben vorhin über 2 gesprochen, Informationstransparenz und Echtzeitfeedback. Und wenn wir das jetzt mal übermünzen auf die Politik, wenn man hört, warum die Leute nicht mehr mitmachen, also woher kommt diese Politikverdrossenheit, merkt man, dass es meistens genau diese Punkte sind. Erstens, die Leute haben eh nicht das Gefühl zu verstehen, worum es da geht, alles viel zu komplex, die Information ist eben nicht so aufbereitet, dass man sie, egal ob ich jetzt ein Neuling bin in der Politik oder mich gerade anfange damit als Schüler zu beschäftigen oder wenn ich schon älterer Hase bin, die Information ist nie so aufbereitet, dass ich das Gefühl habe, ich komme durch dieses Gewirr durch. Ich verstehe, was damit gemeint ist. Ich kenne die Konsequenzen von, jetzt gerade geht es ja groß um die Diskussion mit dem Handelsabkommen. Da geht es ja schon los, ja, dass die Leute nie sagen, okay, ich weiß zwar, was da für Gesetze stehen, was da vielleicht umgesetzt werden soll, aber die Konsequenzen kann ich nicht wirklich beurteilen, viel zu komplex. Und wenn wir uns mal überlegen, wie Spiele aufgebaut sind, können die auch verdammt komplex sein, aber die Leute, die Spieler werden rangeführt durch Informationstransparenz zur richtigen Zeit am richtigen Ort, sodass die Leute sich nicht überfordert fühlen. Und der zweite Punkt mit dem Echtzeitfeedback ist, dass wenn die Leute dann agieren aufgrund der Informationen, also handeln, im Spiel, wie gesagt, eine Aktion ausführen, dann merken sie sofort, okay, was ändert sich dadurch? Hat sich was geändert oder nicht? Weil wenn es bei uns um die Beteiligung an der Politik geht, hören wir ja auch immer wieder dieses, ja, was kann ich schon ausrichten? Man kann ja was ausrichten, aber das ist alles so abstrakt und wenn man sagt, wenn man sich selber als einzelne Stimme im großen Ganzen sieht, dann denkt man halt sehr schnell, hat eh keinen Einfluss. Also Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Leute Informationen leichter verstehen, auf einer gewissen Ebene, plus ihnen zu zeigen, was ihre Beteiligung, ihre Aktion irgendwo mitzumachen, was das bewirken würde, direkt einfach Daten auch besser zu visualisieren, dass die ein Verständnis dafür kriegen, das würde schon sehr, sehr stark helfen. Ich bin der Meinung, dass wir leider genau im Gegenteil unterwegs sind. Es wird immer intransparenter, es wird immer komplizierter. Auch im Gegenteil, die ganzen Leute, die ja die Informationen an uns Mitbürger weitergeben sollten, ja, also Experten auf einem gewissen Gebiet, Politiker und sowas. Also ich habe immer das Gefühl, die versuchen immer hochgestochener, also immer wissenschaftlicher zu werden und immer noch mehr Gedanken mit reinzubringen, weil sie dann natürlich einen gewissen intelligent aus sich anhören oder eben, weil es eben, das ist ja das, was wir als Experte empfinden und so wollen sie dastehen. Und das führt leider zu immer komplexeren Systemen, die noch weniger Leute verstehen.
In amerikanischen Fastfood-Ketten bzw. in Restaurants werden ja, oder gibt es, es gibt eine Restaurantkette, die das ganz konkret macht, die Mitarbeiterinnen, die Kellnerinnen mit Fitnessarmbändern ausstattet. Das wird dann alles sozusagen weitergegeben an einen Server und es gibt ein Ranking innerhalb der Restaurantkette, welche Kellnerin besonders aktiv war, besonders gut war. Das wird noch mit diversen anderen spieletypischen Elementen, sage ich mal, versetzt. Das wirft allerdings für mich auch so eine Frage von Datensicherheit auf. Also die Überwachungsskandale der letzten Jahre haben ja dazu geführt, dass man wieder viel mehr über Überwachung und den Datenhunger der großen Internetfirmen nachdenkt. Ist da Gamification nicht auch eine weitere Möglichkeit für staatliche Stellen und die Privatwirtschaft, eben das persönliche Verhalten zu protokollieren, zu analysieren und auszuwerten?
Ja. Vom Grund her, das System bietet diese Möglichkeit. Weil um zu funktionieren, wie eben in einem Spiel, um eben ähnliche Rahmenbedingungen wie Informationstransparenz und Echtzeitfeedback herstellen zu können, muss ich natürlich Dinge tracken. Ich muss ja messen, was hat jemand getan, war es auf dem richtigen Weg oder nicht. Ja, dann geht mir ins Feedback und er kann entscheiden, ob er das für gut empfand oder nicht. Also es muss immer was gemessen werden, um es auch als Feedback weitergeben zu können. Da muss man dazu sagen, dass das Beispiel ist ein recht gutes, dass natürlich zum einen kulturelle Unterschiede bestehen. Also in den USA haben die Leute viel weniger Probleme damit, zum Beispiel im Wettbewerb gegeneinander zu gehen. Die sehen das mehr als positiv an, im Großen und Ganzen, wenn man es mal ein bisschen pauschalisiert. Bei uns ist Wettbewerb öffentlicher gegeneinander eher negativ angesehen. Dementsprechend gibt es Mechaniken, die drüben gut funktionieren, hier aber überhaupt nicht. Also man kann es auch nicht so eins zu eins übermünzen. Aber das war jetzt eigentlich ein Seitenargument. Also was die Daten angeht, ja, richtig, es wird viel gemessen. Der Punkt ist, wir haben zum Beispiel einen Kunden, da ist es so, dass wir das System eingesetzt haben, aber es ist nicht als Management-Kontrollsystem eingesetzt worden oder es wird immer noch nicht eingesetzt. Das heißt, das Management oder hat keine Ahnung, was innerhalb des Systems passiert, sondern jeder bekommt nur das eigene individuelle Feedback. So ist es natürlich ein Punkt. Das sind Dinge, anders könnten wir das zum Beispiel in vielen Bereichen hier gar nicht aufsetzen, weil da auch der Betriebsrat sofort auf der Matte steht, zu Recht, und eben das auch versucht zu verhindern. Also so kann man so ein bisschen damit arbeiten. Nichtsdestotrotz, die Daten werden natürlich gesammelt und verwertet. Aber, und das ist auch eine Erkenntnis aus jetzt fast 6 Jahren Einsatz bei uns oder Erfahrung, wir müssen kaum Systeme schaffen, die neue Daten sammeln. Wir können in der Regel genau mit den Daten arbeiten, die längst gesammelt werden und die ja auch erlaubt sind.
Aber das beantwortet ja nicht die Frage, ob das nicht doch problematisch ist, diese dann so auszuwerten, oder?
Entschuldigung, natürlich. Also die Daten, die vorhanden sind im Unternehmen, können auf jede Art und Weise ausgewertet werden. Ja, und ich kann das natürlich zum Nachteil jemandem auslegen und auch so interpretieren, statistisch, und ich kann es zum Besten auswerten. Also da sind wir wieder beim alten Konflikt, den wir eh mit Datenbereich haben oder mit Mitarbeiterbewertung haben oder natürlich mit Kundendaten, damit ich ihm, ist es gut, dass, ob ich ihm bessere Angebote geben kann oder ist es schlecht, weil ich ihm dadurch vielleicht keine anderen Angebote mehr liefere, die er vielleicht, ja, um mal aus seinem eigenen Blickwinkel über den Tellerrand wieder rausgucken zu können. Das ist die alte Diskussion. Der Punkt ist, ja, da kann ich nur sagen, so ein bisschen philosophisch, es sind nicht die Daten, sondern natürlich so, wie wir es einsetzen am Ende. Aber die Gefahr, das ist wie immer, also wir haben die Gefahr, dass sowas passiert, ist da, genauso wie das Potenzial, um eben was Gescheites damit zu machen. Auch im Sinne aller Regelungen und aller Gesetze und auch aller Zustimmung der User.
Herr Rackwitz, die letzte Frage. Welchen Bereich Ihres ganz persönlichen Alltags würden Sie gerne durch eine Gamification ergänzt sehen?
Zwei Dinge. Also zum einen wäre es natürlich genial, wenn man regelmäßig wiederkehrende Aufgaben, die so richtig langweilig und repetitiv sind, machen könnte. Wie zum Beispiel, also das, was man am längsten immer vor sich herschiebt, Sachen wie Steuererklärungen, Reisekostenabrechnungen, irgendwie sowas. Ja, also dass man einfach das sozusagen nebenher macht oder intuitiv macht, oder wäre natürlich genial, wenn ich mich hinsetze und sage, boah geil, Steuerabrechnung, endlich wieder. Ja, weil ich eben, wenn man es wie eine Challenge macht und ich dann eben das Ziel ist, wow, was kriege ich wieder zurück, und dadurch mache ich sogar früher als gedacht, hat sogar noch der Staat was davon, weil er keine Steuererklärung hinterherrennen müsste und sowas. Das könnte eine spannende Sache sein. Aber wo so richtig das Potenzial wäre, ist, dass in meinem Umfeld, gerade wenn es um strategische Entscheidungen geht, wo gehen wir mit der Firma hin, wie entwickeln sich Märkte und sowas. Also wenn so bei so komplexen Aufgaben, wenn die durch Gamification-Einsatz für mich schneller erkennbar wären, ich leichter komplexe Zusammenhänge verstehen würde, um dementsprechend dann Entscheidungen treffen zu können, das wäre ein Punkt, der wäre für mich persönlich sehr geil.
Ich stelle mir gerade so vor, einen großes Monster zu haben namens Finanzamt, und das muss ich mit Steuererklärungen bewerfen in einem Computerspiel, um ja sozusagen eine Stufe weiterzukommen und meinen Bankaccount wieder freizuschalten. Aber vielleicht ist das jetzt auch nicht der richtige Ansatz. Ich sprach mit Roman Rackwitz. Er ist Gründer der Gamification Full Service Agentur Engaging Lab in München. Und wir haben über Gamification gesprochen. Vielen Dank für das Interview, Herr Rackwitz.
Vielen Dank für die Einladung.